Hallo und herzlich willkommen zum 563. NMAC Podcast. Heute mit mir und bei mir sind heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Erik, sage ich schon. Der ist gar nicht dabei, was sage ich denn? Hallo ja. Alex, Mensch.
Was ist denn
und hallo
los
liebe
hier?
Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Güte.
Ja.
Ja, und hallo Erik, kann ich trotzdem sagen, vielleicht hört er ja trotzdem zu.
Genau, vielleicht hört er ja zu. Und außer Markus ist auch noch Arne da. Hallo Arne.
Hallihallo, ich weiß genau, wer hier im Podcast ist.
Ja, sowas kann immer mal passieren. Solange wir das Thema nicht verwechseln, ist ja alles gut.
Worüber sprechen wir?
Ja, Metroid, oder?
Nein,
genau. Ja, genau, Metroid. Ja, wir sind heute im vierten Teil tatsächlich von unserer Castlevania-Franchise-Reihe, die wir vor, oh Gott, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Jahren mittlerweile müsste das sein, haben wir da den ersten Teil aufgenommen. Das war damals Podcast 353.
Ich weiß, dass ich bei einem dabei war. Das war auch tatsächlich der allererste Podcast, bei dem ich mitgemacht habe.
Okay, das kann sein. Aber also damals warst du nicht dabei bei dem. Der ist jetzt 4 Jahre alt ungefähr.
Ah, nee. Aber ich war bei dem dabei. Also das war mein erster. Da haben wir über die 16-Bit-Castlevanias gesprochen.
Und N64, also, ganz genau. Das war nämlich
genau.
Die Podcast 404. Den haben wir im Oktober 2021 aufgenommen.
Genau.
Ja. Und dann hatten wir noch den dritten Teil, das war Podcast 427. Den haben wir damals zur Advance Collection aufgenommen.
Mhm.
Und haben noch Symphony of the Night mitbesprochen.
Genau.
Und jetzt heute Teil 4 wird die DS-Teile, beziehungsweise die im, ich glaube Ende August war es, veröffentlichte Dominus Collection von Castlevania jetzt behandeln. In der ja neben den 3 Nintendo DS-Spielen auch noch Haunted Castle im Original und in einer Remake-Version enthalten ist.
Genau, das ist was ganz Neues halt. Das ist schon
genau.
Cool, dass sie da was Neues gemacht haben, tatsächlich.
Das Remake, also das die Remake-Version ist neu.
Ja, genau.
Ist ziemlich alt.
Ja, das
genau.
Alte nicht. Nee, klar. Das
ist genau, ja. Werden wir dann zum Ende aber erst drauf eingehen auf Haunted Castle, werden uns erstmal auf die DS Castlevanias konzentrieren und wir werden hier auch ein bisschen anders vorgehen. Wir werden nicht die Reihenfolge, die im Spiel ist, nehmen, sondern die Release-Reihenfolge, weil im Spiel sind die Spiele ja von oben nach unten genau umgekehrt einsortiert.
Mhm.
Die fangen ja mit Order of Ecclesia an, gehen dann zu Portrait of Ruin und dann Dawn of Sorrow. Was denke ich daran liegt, dass sie genau in der Reihenfolge chronologisch einzuordnen werden.
Genau, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist wahrscheinlich in die chronologische Einordnung.
Genau. Und aber nach Release sind sie genau andersrum erschienen, was auch meiner Meinung nach die Variante ist, die man vielleicht, man kann die Spiele komplett unabhängig voneinander spielen, aber die wir halt jetzt für die Besprechung nehmen, weil es halt dann doch auch leichte Entwicklungen im Laufe der Zeit gab.
Mhm.
Also die Spiele haben ihre Eigenheiten und das erste Spiel baut halt auf dem letzten GBA-Spiel auf und deswegen macht es da Sinn, auch das als erstes Spiel hier im Podcast zu besprechen.
Definitiv.
Zuerst ganz kurz nur eine Frage, also habt ihr die Spiele auf dem DS damals gespielt?
Ich habe tatsächlich Dawn of Sorrow als einziges Castlevania-Spiel rauf und runter gespielt. Also von sämtlichen Castlevania-Spielen, die es gab früher, als sie rauskamen, habe ich dieses Spiel gespielt. Das heißt, ich kenne auch Area of Sorrow nicht und finde, man kann das hervorragend spielen, ohne den Vorgänger zu kennen, weil das einfach eine super abgeschlossene Geschichte erzählt und mir gefällt es sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt, seit die Collection draußen ist, die anderen Teile auch noch angespielt. Aber jeweils nicht so weit.
Und wie war das bei dir, Markus? Hast du die auf dem DS gespielt?
Ja, ich habe die natürlich als riesen Castlevania-Fan habe ich die alle gespielt. Genau, also alle 3 habe ich zum Release auch gespielt. Auch rauf und runter tatsächlich.
Okay.
Ja, genau.
Ich habe sie damals nicht auf dem DS gespielt. Ich habe sie jetzt erst durch die Dominus Collection nachholen können.
Auch nicht schlecht. Ich meine, dafür ist sie ja da, ne?
Genau. Ich habe halt die Castlevanias damals auch im GBA, die GBA-Castlevanias hatte ich damals ja auch erst auf dem Advance Collection jetzt gespielt. Und ja, das bietet sich halt jetzt durch die Collections an und dadurch, dass ich halt jetzt die Advance Collection zuerst gespielt hatte, kenne ich halt Area of Sorrow, das ja, wie wir schon gesagt haben, der Vorgänger von Dawn of Sorrow ist. Auch wenn, wie Arne schon gesagt hat, man das Spiel problemlos auch als eigenständiges Spiel spielen kann. Es wird am Anfang nur kurz darauf hingewiesen, dass das Ganze halt ein Jahr ist vergangen seit den letzten Ereignissen um Soma Cruz und so weiter. Soma Cruz ist hier der Hauptcharakter. aber man muss jetzt nicht zwingend wissen, was da passiert ist oder was Aria of Sorrow halt für eine Story erzählt, weil das Spiel hier erzählt dann die Story eigenständig genug. Klar, es gibt dann wieder Personen, die wieder auftauchen, die kennen sich, aber das kann man auch alles, sowas kennt man auch in anderen Spielen und das ist nicht ein Nachfolger von irgendwas, also von daher.
Das Wichtige an dem, also der wichtige Teil, warum das ein Nachfolger ist, ja, dass er dieses Seelensystem quasi aus dem Vorgänger übernommen hat und nur ein bisschen angepasst.
Genau.
So, ne, also du kannst halt in Dawn of Sorrow kannst du Gegner platthauen und alle Nase lang kommt dann aus so einem Gegner eine Seele raus und die wird dann eingesammelt und wenn das eine ist, die du bislang noch nicht hattest, dann kriegst du die neue Fähigkeit und kannst sie dann equippen, wie heißt das auf Deutsch, anlegen.
Anlegen, quasi benutzen. Ausrüsten, genau.
So, das fängt halt ganz einfach an mit so Skeletten, die Knochen werfen und dann kannst du halt selber auch Knochen werfen. Und da gibt's aber auch drei verschiedene Arten, nämlich Angriff, irgendwie Schutz und passive Geschichten. Und da kommen sehr, sehr coole bei raus. Mein Liebling übrigens ist die Mandragora. So eine Pflanze, die schmeißt sich in die Luft und dann schreit sie einmal laut und macht allen Gegnern im Umkreis Schaden.
Ah ja, genau.
Genau. Ja, das finde ich. Genau. Nee, sag durch, Markus.
Nee, es ist nur, ich finde das auch also dieses Seelensammeln, das ist schon interessant. Also finde ich somit das Spaßigste da wirklich dann, weil manche Gegner halt die Seelen dann auch erst, keine Ahnung, nur zu 3 oder 4% fallen lassen und so, ne? Also da ist dann schon, einige sind seltener als andere und so. Da gibt's dann schon ganz, ganz cool auch Kombinationen, die man dann austesten kann, so wie die funktionieren, ne?
Ja. Wenn man die Seelen alle schon hat, die Fähigkeiten, dann kann man die übrigen Seelen benutzen, um seine Waffen zu verbessern. Auch da braucht man dann wieder bestimmte. Und da gibt's dann tatsächlich ja auch einzigartige Seelen. Da muss man sich dann entscheiden, ob man lieber diese Waffe oder jene verbessert oder ob man die als Fähigkeit behält. Das ist alles sehr spannend.
Mhm, ganz genau. Ich mag dieses Seelensystem auch sehr gerne, was sie da in dieses Spiel eingebaut haben, weil das dem einfach so was Eigenes verleiht. Weil man muss ja sagen, und das ist so dieses Grundprinzip, was diese Castlevania-Spiele halt auch wieder nutzen, ist halt das, was Symphony of the Night im Grunde erschaffen hat. Das, was dann auch Metroidvania heutzutage bezeichnet wird. Und was wir halt seitdem kennen, was auch im Endeffekt auch die GBA-Spiele, gerade Dawn of Sorrow erinnert sehr stark an die GBA-Spiele, sowohl spielerisch als auch optisch, weil es sind Action-Rollenspiele im Metroidvania-Kosmos, muss man so zusammenfassen. Und das nutzen halt alle
Spiele.
Und solche Eigenheiten, wie eben dieses Seelensystem, das sorgt dann halt dafür, dass die Spiele nicht, ja, sagen wir mal so, alle sehr ähnlich sind spielerisch, sondern dass dann halt doch Besonderheiten dabei sind.
Mhm.
Gilt ja auch für Was sollst du sagen? Nee, ich wollte einfach nur sagen, gilt auch für das Zaubersystem, das im Spiel drin ist. Also dieses ehemals Touchscreen, was man ja jetzt anders gelöst hat, natürlich in der Collection.
Naja, jein. Also du kannst auf dem Switch kannst du, wenn du im Handheld spielst, tatsächlich auch rumtouchen.
Logisch, das geht immer noch. Das stimmt, aber sie haben es auch anders gelöst.
Ja, glücklicherweise. Du musst nicht mit dem Analogstick einen virtuellen Stift über dein Touch-Display führen, um die Runen zu benutzen, zu malen, die du in Bosskämpfen innerhalb weniger Sekunden malen musst, um die Bosse einzufangen und deren Seelen zu catchen quasi. Sondern du kannst auch über Knopfdrücke, also so ein Mini-Game, Quick-Time-Event, würde man es wohl heutzutage nennen. Das kannst du halt heutzutage machen. Da haben sie also tatsächlich für diese Collection eine verbesserte Funktion einprogrammiert.
Ja. Man muss ja sagen, sie haben für diese Collection ein paar Sachen angepasst. Da werden wir auch am Ende nochmal drauf eingehen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über DS-Spiele. Das heißt, Spiele, die eigentlich zwei Bildschirme genutzt haben.
Ja,
genau, weil in der unteren, der untere Bildschirm war ja immer ursprünglich auch die Karte, die man dann vom ganzen Schloss halt hatte.
Genau. Und das haben sie halt jetzt auch sehr schlau gelöst, muss man halt dazu sagen. Mit dem.
Ja, die zeigen einfach beide nebeneinander an oder übereinander. Oder, und das ist auch ein cooler neuer Aspekt an dieser Collection, drei Bildschirme, nämlich einmal die Karte, dann das Hauptspielsystem, also das, was man eigentlich sehen will, und außerdem auch noch den Stats-Bildschirm. Und das finde ich ziemlich cool gelöst, weil das kannst du halt nur machen, wenn du tatsächlich drei virtuelle Bildschirme hast und nicht auf den
ich glaube, das ist sogar die Standardeinstellung, meine ich, das mit
den
Bildschirmen. Ja. Finde ich auch sehr schön, auch dass man halt dann frei einstellen kann noch ein bisschen dabei, finde ich ganz gut. Ist eine sehr gute Lösung dafür, dass man halt DS-Spiele so rüberbringt. Und man muss sagen, auch die Touchscreen-Eingabe auf mit Controller ist ordentlich, nicht perfekt, aber ordentlich gelöst.
Ja.
Mhm. Zum Glück braucht man sie aber auch gar nicht zwingend. Wir haben ja schon gesagt, das haben sie mit Touchscreen mit Quicktime-Events gelöst und die anderen beiden Spiele hatten ja gar nicht mehr diese Touchscreen-Spielereien in dem Sinne. Ja,
genau. Das war nur, ich glaube, das war auch, weil das Dawn of Sorrow auch einer der ersten DS-Spiele waren oder
ja,
relativ früh rauskam. Da war ja dann auch, dass alle Spiele dann quasi diesen Touchscreen irgendwie benutzen sollten.
Ganz genau.
Möglicherweise.
Ja, das ist Spiel ja. kam, das haben wir noch das gar nicht erwähnt, das kam in Japan am 25. August 2005 raus und damit nicht mal mehr ein Jahr, aber fast ein Jahr nach dem DS überhaupt. Also war es im ersten Jahr und da hat es ja so gut wie jedes Spiel diese Dinger genutzt. In Europa kam es am 30. September 2005, also wirklich sehr, sehr dicht bei dem Japan-Release damals noch, das Spiel.
Ja. Witzig finde ich übrigens, dass ja sämtliche DS-Spiele damals als Untertitel sowas hatten wie Deadly Silence, damit man
genau,
DS abkürzen kann. Und siehe, Dawn of Sorrow hat natürlich auch DS.
Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Das war gerade der Anfangszeit von DS.
Genau.
Das fällt hier nicht so auf, aber es ist trotzdem drin.
Ja.
Das finde ich schon sehr witzig. Ich finde das Spiel grafisch absolut fantastisch. Mhm. Das ist quasi das Beste, was man so mit den wenigen Pixeln machen kann. Absolut großartige Animationen, Schatteneffekte, auch tatsächlich so ein bisschen 3D-Kram drin. Finde ich absolut großartig.
Ja, immer so die 3D-Kram, hauptsächlich so im Hintergrund, nur dieses Dorf da am Anfang zum Beispiel. Ne?
Ja, genau, aber auch so Puppeteering-Systeme, also dass irgendwie Sprites bewegt werden, um dann, na, das kommt in den späteren Teilen dann noch ein bisschen mehr, aber Sprites bewegen, ja, also sie verzerren quasi.
Ja. Genau.
So, um da die Gegner-Animationen mitzumachen. Das fand ich sehr cool alles.
Mhm. Ja, sie nutzen die Möglichkeiten des DS für ein so gesehenes 2D-Spiel, das auf der GBA, auf den GBA-Spielen basiert, schon sehr gut, muss man sagen. Wenn man sich mal wirklich nur so vorstellt, wie das Ganze umgesetzt, also wie das kam, also dass das ursprünglich halt auf diesen DS-Sachen aufbaut und was sie dann daraus gemacht haben, ist es schon ziemlich, ziemlich krass eigentlich.
Ja. Mhm.
Aber ja, also ich muss sagen, alle drei Spiele, finde ich, sind für solche, ja, man sagt immer 2D-Castlevania, das sind wirklich schöne Spiele.
Mhm, auf jeden Fall.
Kann man jetzt schon
festhalten. Auf jeden Fall. Nur leider fehlt so ein bisschen Hayami Kojima, der hat ja die Artworks gemacht, immer seit Symphony of the Night,
ja.
Ne, hat die dann immer die Artworks, die fehlt leider jetzt hier. Ne? Ab Dawn of Sorrow ist sie nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum das
kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie nicht mehr dabei war.
Hm.
Ob das jetzt irgendeinen Grund hatte intern bei denen, ob sie nicht mehr wollt, das ist halt alles nicht so. Habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
Nee, aber die hat halt immer so einen coolen Gothic-Stil den Spielen verpasst.
Ja.
Das fehlt leider jetzt so ein bisschen. So,
also ja, jein.
So das Cover sieht jetzt schon eher so nach, ja, so ein Standard-Anime eher aus.
Ich denke, das ist auch
mit sieht halt Grund. Nach Anime aus, ne? Also ja. Das ist ja so der Punkt. Das ist das erste und einzige Castlevania-Spiel. Ich habe das auch tatsächlich immer noch für den DS, was ich gekauft habe. Offensichtlich hat mich dieser Grafikstil angesprochen und die bisherigen alle nicht, ne? Also das ist so vielleicht der Unterschied.
Ja, ich denke, der Grund hierbei ist auch gerade dieser Anime-Stil. Wir dürfen nicht vergessen, wann es erschienen ist. Es ist um 2005. Da kam Anime auch wieder im Westen stärker an oder immer noch, das muss man ja auch sagen. Und dazu kommt die Zielgruppe. Überleg mal, welche Zielgruppe sprichst du mit welchem Stil an? Sprichst du mit dem Anime-Stil eher eine jüngere Zielgruppe vor allem an oder mit dem Gothic? Da würde ich sagen, mit dem Anime-Stil da sprichst du eher die jüngere Zielgruppe an. Und was ist der DS? Der wird sowieso eher einer jüngeren Zielgruppe zugeordnet.
Ja, das stimmt natürlich, klar. Ja. Mhm.
Jüngere Zielgruppe wie 22-jähriger Anis.
Ja, man muss halt immer, jung kann man immer so fassen. Ich denke, damit könnte man so die vorherigen Nicht-Castlevania-Fans, also nicht die in den 80ern schon mit Castlevania angefangen haben.
Ja, ja.
Und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber man muss dazu sagen, wenn man bedenkt, dass dass jetzt Kojima hier bei dem Spiel nicht beteiligt war, sie war ja bei hier Curse of Darkness, dem PS2-Spiel, das ja auch 2005, nee, das ist kurz danach erschienen. Die sind parallel entwickelt worden, die beiden Spiele.
Ja, dann war sie wahrscheinlich mit dem noch beschäftigt. Das kann gut sein.
Ich denke nämlich auch, dass sie sich auf dieses Spiel konzentriert hat, während ein anderes Team sich um die DS-Spiele gekümmert hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das letzte Castlevania, das außerhalb der Reihe erschienen ist, das nicht Remake oder DS-Spiel war, gell? Ja, bis Lords of Shadow war es das letzte. Danach kam auch Dracula X Chronicles und das Adventure Rebirth. Dann war es wahrscheinlich auch ihr letztes Castlevania überhaupt.
Nee, stimmt nicht. Für das Dracula X Rebirth hat sie auch noch die Artworks gemacht.
Ah ja, siehst du, dann war sie wahrscheinlich einfach da eingebunden in diese anderen Spiele. Die sind ja im Wechsel erschienen.
Stimmt, das kann gut sein.
Die DS-Spiele und die anderen Spiele.
Ja, das wird sein, da hast du wahrscheinlich recht.
Ich denke, da werden sie zwei Teams gehabt haben einfach.
Ja, da hast du recht. Ja, genau.
Okay.
Was mich damals beim Spielen überrascht hat, und das ist natürlich in Castlevania nichts Neues, das haben die anderen zwei großen Titel dieser Collection und auch die vorherigen auch alle, sind die verschiedenen Enden. Wenn man sich blöd anstellt beim Spielen, dann kriegt man ein schlechtes Ende und wenn man sich sehr gut anstellt, dann kriegt man ein sehr, sehr viel besseres Ende. Und das finde ich tatsächlich auch ganz cool.
Ja, und gerade bei Dawn of Sorrow ja auch ein ganz zusätzliches Level und einen richtigen letzten Boss ja erst mit dem guten Ende sozusagen.
Ganz genau, ja.
Ja, und das ist halt auch noch so eine Besonderheit. Ja.
Ja.
Ja. Nächstes Spiel.
Würde ich sagen, ja, wir gehen zu Castlevania Portrait of Ruin. In Japan erschienen im November 2006. In den USA, absolut Amerika im Dezember 2006 und Europäer mussten bis März 2007 tatsächlich warten. Warum auch immer hier sich diese vorherige Distanz wieder so stark verlängert hat, aber das ist auch beim Teil danach der Fall gewesen.
Deshalb habe ich von dem auch die US-Version tatsächlich.
Ja.
Von den beiden nach.
Ich habe keinen Grund dafür gefunden, ehrlich gesagt, warum das der Fall ist, dass das hier diese Verzögerung gab.
Die hatten es versehentlich erst in Bayerisch übersetzt und dann in Schwäbisch und haben dann gemerkt, es haut alles nicht hin, mussten das dann nochmal in Hochdeutsch machen. Das
ganz war der genau. Grund, glaub
ich. Das wird sein, ja.
Das wird der Grund gewesen sein. Auf jeden Fall, das Spiel ist jetzt storymäßig, springt das ein ganzes Stück weiter, weil es spielt während des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, müsste 1944 sein.
Ich glaube, es ist 44. Es hat aber tatsächlich, also das ist nur, das steht da eigentlich nur. Also das hat jetzt keine Elemente, die man vielleicht von einem Castlevania während des Zweiten Weltkriegs erwarten würde, irgendwie Nazi-Vampire oder so. Also das Einzige, was darauf hindeutet, dass es im Zweiten Weltkrieg spielt, ist halt, dass es ein Level gibt, das ist so eine zerstörte Stadt. So, das ist das Einzige, würde ich sagen, was darauf hindeutet, dass es in dieser Zeit spielt. Gut, der Antagonist-Vampir heißt Brauner.
Ja, aber der ist an Viktor Brauner einen, ich glaube, er war ich weiß nicht mehr, das wäre ein Skulptist, der hat Künstler, der ich glaube, 1903 müsste der geboren, ich glaube, in Rumänien ist der sogar geboren worden.
Ah ja, genau, da wird das wahrscheinlich.
Ja,
dann wird
das auf dem basiert es definitiv, ist bekannt, dass der auf dem basiert. Ja, auch wenn sie nur Brauner genannt haben und nicht Viktor Brauner, was, glaube ich, ein bisschen zu weit gegangen
wäre. Ja, das wäre dann wahrscheinlich, da hätten dann die Familie wahrscheinlich vielleicht was gesagt.
Wenn man hätte sagen können, dass es nur Zufall ist und so weiter, aber der Name Brauner ist halt, der passt halt auch einfach.
Ja, klar. Und es geht ja auch um Kunst letztendlich in dem Spiel, um Bilder. Ja. Das ist das Besondere.
Ja. Man sollte vielleicht zur Story kurz erwähnen, dass in diesem Spiel haben wir jetzt zwei Charaktere, einmal Jonathan Morris und Charlotte Orland. Jonathan Morris ist der Sohn von John Morris, dem Charakter aus Castlevania Bloodlines.
Und der wiederum ja der Sohn war von Quincy Morris, der in Bram Stokers Dracula eine der Hauptrollen spielt.
Genau. Mhm. Und ich meine, irgendwelche Morris-Charaktere tauchen auch in einem der GBA-Spiele auf. Ich weiß noch nicht mehr, welcher Morris da auftaucht.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich krieg's gerade nicht mehr 100% zusammen. Weil die Morris-Familie ist ja neben der Belmont-Familie eine der präsentesten in der Castlevania-Story.
Genau, da haben sie ja dann den Dracula-Roman halt dann noch in die Timeline mit eingebaut, sozusagen.
Ganz genau. Es gibt noch andere Familien, die da eine Rolle spielen. Belnades, glaube ich, war die eine auch.
Genau.
Aber vor allem Belmont und Morris. Die Besonderheit hierbei ist jetzt, dass Jonathan Morris in Portrait of Ruin zwar die legendäre Peitsche, also diese Vampire-Killer besitzt, aber weil er nicht verwandt ist mit dem Belmont-Clan, kann er nicht die komplette Macht dieser Peitsche nutzen. Er braucht dafür die Unterstützung von der Lekard-Familie. Mhm. Und in der Story geht es halt darum, dass Draculas Schloss wieder da ist. Und ich meine, es waren die Töchter von dem einen Lekard, die dort rein sind, um ihren Vater zu finden. Mhm. Dann von diesem Vampir Brauner und zwei weiteren Vampiren gefangen genommen wurden.
Genau.
Deswegen ziehen jetzt Jonathan und Charlotte los, um die zu retten. Ich meine, so war die, ich meine, das war, so grob war das.
Ich glaube, ja, so, ich glaube, den Geist von dem Eric Lekard aus Castlevania Bloodlines, den trifft man ja zwischendurch auch.
Ja, genau, der hilft einem. Der ist sogar ein recht wichtiger Helfer, wenn ich mich nicht
irre. Genau. Genau. Ganz genau. Und ja, genau, das Besondere ist ja, dass man quasi beide Charaktere gleichzeitig steuert und immer zwischen denen hin und her schalten kann.
Ja.
Ne?
Auf Knopf. Also, sie laufen beide durch das Level, man steuert sie nicht wirklich gleichzeitig, sondern die eine läuft dem anderen hinterher, so ein bisschen wie bei Donkey Kong Country. Und dann gibt's so zwischendurch Momente, wo man dann beide tatsächlich benutzen kann.
Ja.
Entweder um die eine Figur stehen zu lassen oder um beide gemeinsam angreifen zu lassen oder so.
Genau, man kann auch aktiv, also auf Knopfdruck dafür sorgen, dass der zweite Charakter nicht mitläuft, dass der einfach weg ist. Das geht auch. Und das ist sehr witzig, wenn man ja zwischen den beiden wechselt, dann rufen sie ja dann immer, also wenn
Jonathan, Charlotte, genau. Das kann man bis zum Ende kann man das durchziehen. Da kann man, da kann man Leute nehmen, die neben einem sitzen, total mit Nerven.
Ja.
Wenn man es laut gestellt hat.
Tatsächlich finde ich es aber sehr hilfreich beim Spielen, weil du dann genau weißt, wen du gerade steuerst.
Ja, ich finde es auch. Ich verstehe den Grund dafür und das ist auch ist absolut sinnvoll. Das hat halt trotzdem einen leichten Witzfaktor, dass sie das halt so einbauen. Aber den Hintergrund, der ist vollkommen nachvollziehbar und es macht auch für das Spiel her Sinn, dass die das so machen. Ja, das ist von daher, ja. Sie haben halt auch andere Kampfarten, weil, wie gesagt, Jonathan setzt auf seine Peitsche vor allem, beziehungsweise auch andere Waffen, das ist ja wieder wie sind für Ausrüstung und so weiter. Und Charlotte setzt halt vor allem auf ihr Buch und die Magie.
Genau.
Ja. Und wie Arne schon erwähnt hat, gibt's dann auch ein paar Szenen, in denen beide zusammen agieren müssen. Gibt auch ein paar Rätsel, bei denen die beiden dann gleichzeitig, also zusammen agieren müssen. Da muss man halt, man kann ja befehlen, dass die Person die andere an einer Stelle stehen bleiben soll. Man sagt dann Jonathan zu Charlotte, befiehlt man Charlotte an der Stelle stehen zu bleiben, damit sie auf den Schalter betätigt und Jonathan halt die Plattform, die dadurch runterfährt, zum Beispiel betreten kann.
Genau. Und das und die Besonderheit ist halt, wie wir ja schon so gesagt haben, ist, dass wir den Portrait of Ruin heißt, ist ja wegen Porträt und der Antagonist ist ein Künstler, der halt so Gemälde malt, die so quasi als so kleine Mini-Dimensionen fungieren. Also man muss in die Bilder quasi reingehen und das sind dann so ganz unterschiedliche Umgebungen. Auch sehr cool gemacht. Also da ist dann zum Beispiel so ein viktorianisches London, man ist mal in Ägypten, in der Wüste oder halt, wie gesagt, in so einer zerstörten Stadt im Zweiten Weltkrieg oder so.
Man könnte sagen, es sind kleine Metroidvania-Level in Draculas Schloss nochmal zusätzlich. Also in einem Metroidvania hast du nochmal kleine Metroidvania-Level zusätzlich.
Ganz genau, die haben halt auch ihre eigene Karte dann. Ne?
Mhm. Genau. Ja. Cool. Man könnte...
Genau.
Ich muss dabei immer an Super Mario 64 denken, wenn ich
ehrlich
bin. Ja. Das stimmt, ja.
So eine Gothic-Version von Mario 64. Ja. Quasi, ja.
Wobei wir ja auch hier den Anime-Stil haben in dem Spiel, dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist ja hier ebenfalls wieder da. Ja.
Ganz genau.
Ich meine aber, dass hier wieder jemand anderes zuständig war für die Entwürfe. Muss ehrlich sagen, ich habe nichts dazu gefunden. Früher wurde sie immer darauf hingewiesen, wer die entworfen hat, aber bei den Spielen habe ich leider nichts dazu gesehen.
Nee, gar nicht, auch weil die tatsächlich nur halt vorher Ayami Kojima halt. Ne? Und wer die gemacht hat, weiß ich es tatsächlich auch nicht.
Ich auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen, ist halt so. Die wurden wahrscheinlich von einem Team entworfen, ich habe keine Ahnung. Aber hier haben wir halt auch wieder diesen Anime-Stil, der,
Genau.
Ja, was hat das Spiel noch? Ich glaube, das waren nur die Eigenheiten von dem Spiel.
Ja, genau. Das ganz genau. Also wirklich diese zwei Charaktere zu steuern und halt mit diesen magischen Bildern, in die man reist halt. Ne?
Ja. Ich muss sagen, ich mag das Spiel wirklich gerne.
Total. Ich meine, gerade mit so altägyptischen Sachen kriegt man mich immer. Deshalb, die Pyramide ist einfach klasse, dieses Level. Finde ich total cool.
Arne, machst du noch was zu Portrait of Ruin zu sagen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich würde es aber gerne mal komplett spielen. Ich habe es eben auch nur kurz angespielt. Es klingt aber super. Gerade, ich finde auch ägyptische Geschichten super.
Ja, es lohnt sich definitiv, das Spiel.
Lohnt sich auf jeden Fall, definitiv.
Ja. Und das gilt auch für Order of Ecclesia. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, es ist Ecclesia, glaube ich.
Das ist die Frage. Also, ich weiß,
je nachdem, wen du fragst.
Genau, aber ich weiß, dass es dieses Wort im Griechischen gibt.
Ja.
Und da wird es, glaube ich, Ecclesia ausgesprochen.
Da
aber
wird
ich genau weiß
Ecclesia nicht ausgesprochen.
Hä? Was?
Ecclesia.
Ecclesia. Ich weiß aber nicht, ob sie das Griechische überhaupt meinten oder ob sie das einfach nur deswegen, ich habe keine Ahnung. Ist im Endeffekt auch egal. Das war dann der dritte Teil für den Nintendo DS. Der ist 2008 im Oktober in Japan und Nordamerika erschienen. Und in Europa dann 1. Februar 2009. Also wieder eine Wartezeit für die Europäer.
Ja, genau.
Ja.
Genau, genau. Da habe ich auch wieder die US-Version mit damals geholt.
Verstehe ich. Dieses Spiel ist jetzt das, was chronologisch gesehen am weitesten hinten spielt. Es spielt nämlich irgendwann im 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas, nach Symphony of the Night.
Genau.
Und es dreht sich halt um diesen namensgebenden Orden. Die Hauptperson Shanoa soll im Auftrag ihres Meisters Barlow, sie ist die einzige, die diese Dominus-Rune, das ist halt auch der Name der Collection dadurch, aufnehmen kann, und mit dieser Rune soll die Kraft Draculas genutzt werden können und so weiter und so fort. Aber der andere Ortsmitglied, Albus, eigentlich Freund von Shanoa, ist der Meinung, dass sie die Rune nicht haben sollte, deswegen stört er das Ritual und stiehlt die Rune.
Er ist neidisch.
Ja, er ist neidisch, genau.
Genau.
Er stiehlt die Rune und im Zuge dessen verliert Shanoa auch ihre Erinnerungen und wird dann einige Zeit später von Barlow losgeschickt, dass sie Albus einholen soll, die Rune wieder beschaffen soll und im besten Fall auch Albus zurückbringen soll. Ja, das ist, bei dem Spiel ist die Besonderheit gerade am Anfang, dass man ja erstmal nur so ein paar so kleine für sich stehende Level spielt, bis man dann erst zu einem größeren Level, zu einem typischen Metroidvania-Level kommt.
Genau, das ist quasi, ich finde es eher tatsächlich so ein bisschen wahrscheinlich angelehnt an Castlevania 2, ne, Simon's Quest. Also, dass man quasi eine Karte von Transsilvanien hat und da so verschiedene Orte dann bereist. Also zum Beispiel einen verfluchten Wald oder ein Herrenhaus, ein Spukhaus und so weiter. Und man hat auch eine Stadt, zu der man immer zurück kann, ne? Und da mit verschiedenen NPCs auch sprechen kann. Genau, und dann, wie du das sagst, am Ende kommt man dann wirklich zu Draculas Schloss, das dann etwas größer ist dann tatsächlich als alle anderen. Ne?
Finde ich interessant, dass du den Vergleich bringst, weil genau das ist der Vergleich, der immer wieder gebracht wurde, dass Order of Ecclesia eine Mischung aus Symphony of the Night und Simon's Quest ist.
Ja. Genau.
Ja. Und bei dem Spiel ist ja die Gameplay-Eigenheit eben das, was in der Story schon drinsteckt, diese Glyphen, Runen, wie man sie halt auch nennt. Ich glaube, Glyphen nennen sie im Spiel tatsächlich.
Genau.
Ich glaube, ja.
Ja, weil die machen ja sowohl Shanoas Magie als auch die Waffen überhaupt aus, weil durch Glyphen kriegt sie neue Waffen und neue Beschwörungen und so weiter, neue Fähigkeiten auch, die teilweise sehr, sehr wichtig sind, um weiterzukommen in den Leveln dann auch. Ja. Zum Beispiel gibt es diese eine, bei der kann man sich an bestimmten Punkten sozusagen festhalten, an denen schweben und sich dann von denen aus wegschnippen.
Ja, Magnes.
Ja,
genau.
Genau, ja.
Und cooles Ding. Also das hat so ein bisschen Flipper-Vibes, finde ich.
Ja, auch, genau. Das
stimmt.
Das stimmt. Auch so funktioniert. Man muss sie in die entgegengesetzte Richtung ins
Deck ziehen. Ja, genau.
Und sie
dann,
also ich muss nach unten ziehen, um sie nach oben zu schießen. Das ist schon, bei einem der ersten Bosse ist das sogar erforderlich, um dem auszuweichen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, bei dem kann man auch hervorragend diese Mechanik sehen, dass das Sprite quasi gebeugt wird, um die Animationen zu machen.
Ja.
Dieses große Skelett ist das, ja.
Genau, richtig.
Genau, ganz Ganz genau, ja. Ja. Also, das ist die Besonderheit von dem Spiel, muss man dazu sagen. Der Rest ist halt typisches Metroidvania. Ja, beziehungsweise man muss bei dem Spiel wirklich sagen, das erinnert von den drei Spielen wohl am stärksten an Symphony of the Night.
Ja, kann gut sein.
Habt ihr das durchgespielt? Weil ich habe gehört, das sei unglaublich schwer im Vergleich
zu den anderen. Es ist, genau, das wollte ich auch ansprechen. Es ist tatsächlich von allen dreien tatsächlich sehr schwer. Es hat einige wirklich, wirklich sehr schwere Endgegner, wo ich auch wirklich dann teilweise wirklich ins Schwitzen kam. Also da ist irgendwie so ein Wassergeist. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, so eine Undine oder sowas. Die fand ich richtig schwer. Also da sind wirklich einige dabei, die sind huiuiui. Da muss man schon fast, also ich, mit dieser blöde Souls-Vergleich, so, nee, ja, da gab's ja noch kein Souls, aber.
Nee, aber das Spiel hat schon teilweise ein paar, ja, das ist nicht ohne.
Ja, das ist vielleicht der richtige Moment, um über diese Dominus Collection zu sprechen.
Ja, klar, Moment, ich möchte doch eine Sache anmerken zum Spiel.
Praktisches, ich auch. Da gibt's nämlich ein sehr praktisches Zurückspul-Feature, was in diesen drei Spielen nämlich benutzt werden kann, und deswegen ist es möglicherweise hier drauf am einfachsten zu spielen.
Das stimmt, ja. Allerdings muss ich sagen, das Rückspulfeature ist mir aufgefallen, als ich es ausprobiert habe, im Vergleich zu anderen Spielen, und ich meine sogar im Vergleich zu Advanced Collection schon, ist der Zeitraum, den man zurückspielen kann, sehr, sehr, sehr kurz.
Ah, okay.
Ja. Also es sind wirklich nur ein paar Sekunden, und in anderen Spielen kannst du ein ganzes Stück weiter zurückspielen, spulen. Ich muss sogar sagen, manchmal finde ich es, wenn ich wirklich so einen Fehler ausgleichen will, gerade bei Order of Ecclesia, könnte das zu kurz sein. Also da ist diese Rückspulfunktion fast schon unbrauchbar. Bei manchen Szenen habe ich gemerkt. Also ich habe es, wie gesagt, für den Test halt immer wieder mal ausprobiert. Und ich finde, die könnte einen Ticken mehr Zeit bieten, weil ich glaube, ich habe noch nicht ein Spiel gehabt, in dem ich so wenig zurückspulen darf. In dem sowas
also,
da drin ist.
Also, ich habe es gerade mal geguckt, Rusalka heißt die Endgegner, also dieser Endgegner, das ist so ein Wassergeist. Mhm. Die ist super schwer, die fand ich richtig hart. Also da, keine Ahnung, wenn ihr da mal seid, mal gucken, wie ihr das findet.
Ja, ich finde so schon teilweise echt heftig, das Spiel.
Also, auch die normalen Gegner sind ja teilweise auch nicht ohne, muss man ja schon sagen.
Ja, und gerade deswegen wäre halt diese Rückspulfunktion in einer, sagen wir, besseren Variante, als sie jetzt drin ist, wünschenswert. Mhm. Weil einfach um die Chance zu haben, das Spiel zu spielen. Natürlich kann man es auch so schaffen. Muss man halt sich reinfuchsen und die Sachen schaffen. Aber das Problem ist halt, wenn man, sagen wir mal, blöd gespeichert hat, dann verliert man ja auch seinen ganzen Fortschritt. Glücklicherweise hat ja die Collection, wie so viele dieser Collections, aber auch die Möglichkeit, jederzeit einen Speicherpunkt anzulegen. Mhm. Und das halt für die Spiele unabhängig mit mehreren Spielständen, was halt auch sehr praktisch ist. Da kann man halt im Zweifelsfall dann, wenn man merkt, da ist wahrscheinlich ein Boss hinter der Tür, da speichere ich lieber mal vorher.
Mhm. Sehr, sehr sinnvoll, auf jeden Fall.
Genau.
Und irgendwie Puristen, die das halt so spielen möchten, wie es vorher war, die können das ja einfach ignorieren. Finde ich auch immer ganz gut.
Die nutzen die Speicherpunkte, die halt im Spiel verteilt sind, die nutzen die Rückspielfunktion nicht, das ist alles kein Problem.
Genau.
Was ich zu Order of Ecclesia noch kurz sagen wollte, ist der Artstyle, weil der ist zwar auch Anime, aber deutlich mehr an diesem Gothic-Düsteren als die anderen beiden Teile auf dem DS.
Genau.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum es stärker an Symphony of the Night erinnert als die anderen.
Das kann gut sein, ja.
Hier ist auch tatsächlich wieder bekannt, wer für die ganze künstlerische Seite des Spiels zuständig ist.
Mhm, genau.
Im Vergleich zu den anderen. Und zwar ist es Masaki Hiroka, der hier...
Ja, und der Zeichenstil kommt mir auch relativ bekannt vor. Ich kann es aber jetzt gerade auch woher ich ihn schon mal gesehen habe.
Ich kenne drei weitere Spiele jetzt, die ich aus dem, könnte ich jetzt direkt sagen.
Ja, zum
Sonic,
Beispiel.
Sonic und die geheimen Ringe.
Okay.
Kalzept Saga.
Ah, ja.
Und Suikoden Tierkreis.
Ah, richtig. Ja,
allerdings
genau.
Ist es nicht alles. Es sind dann noch so Spiele wie, zum Beispiel war er auch beteiligt an Tokyo Mirage Sessions, Kid Icarus Uprising, Xenoblade Chronicles war beteiligt. Ich glaube, an irgendeinem Fantasy Star Online müsste er beteiligt gewesen sein. Also Fire Emblem Heroes war er, glaube ich, auch schon, hat auch verschiedene, für dieses Mobile-Ding hat er, glaube ich, auch schon Zeichnungen beigesteuert. Und ich meine, Radiant Historia war er, glaube ich, auch als Charakterdesigner sogar
da. Ja, das stimmt, also wenn ich mir jetzt die Charaktere da so vor Augen halte, logisch, ja, genau. Das sind halt irgendwie so Künstler, die hat man das schon mal gesehen, aber man weiß jetzt gerade nicht wo.
Ja, man kann sie da nicht so richtig zuordnen.
Genau.
Ja. Aber auf jeden Fall merkt man dann hier wieder einen etwas anderen Artstyle bei dem Spiel. Ja.
Wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, das sind ja alles sogenannte Metroidvania-Spiele, die ja tatsächlich nach Castlevania benannt ist, dieses Genre. Weil diese vielen verschiedenen Fähigkeiten jeweils neue Möglichkeiten quasi erlauben, in andere Gebiete zu gehen. Also in Order of Ecclesia ist es jetzt so, dass du da durch zum Beispiel durch eine Aquaglyphe irgendwie unter Wasser weiterkommen kannst. Die Wasserszenen sind übrigens sehr beeindruckend, finde ich, in diesem Spiel. Mhm. Und diese Magnesglyphe, wir haben sie schon erwähnt, aber das ist in den anderen halt auch schon so. Also ne, klar, in Portrait of Ruin gibt's halt diese Gemälde, die dich vor allem in neue Gebiete bringen, bis du dann ins Schloss kommst, aber bei Dawn of Sorrow sind's dann eben die Seelen. Also der Aspekt von diesen Spielen, das, was so viel Spaß dran macht, ist, dass du immer durch Gebiete musst, die mehrere Abzweigungen haben, aber du kannst am Anfang nur eine nehmen, weil du die anderen Fähigkeiten nicht hast, wie irgendwie Doppelsprung zum Beispiel oder dich in Nebel zu verwandeln oder sonst was.
Ja.
Und das macht halt Spaß an diesen Spielen. Deswegen, du lernst quasi die Gegend dann immer besser kennen und weißt dann auch, okay, hier in dem Gebiet, da gibt's was, da kann ich später hin, dann weiß ich noch nicht, was ich brauche, aber ich kann jedenfalls jetzt noch nicht lang und das ist halt das Coole an diesem Spiel.
Genau.
Ja,
kennen
genau.
Viele auch natürlich von Metroid, beziehungsweise man muss ja sagen, Metroidvania sind ja in den letzten Jahren sehr beliebt sowieso. Da gibt's ja etliche Spiele. Natürlich.
Ich habe auch gerade überlegt, also ich glaube, also Castlevania Order of Ecclesia war dann ja tatsächlich das letzte Castlevania in diesem Stil, weil danach ja eine Konami ja anders umstrukturiert wurde, die viel outgesourced haben und so und der Iga Rashi ja dann nicht mehr zuständig war für die Serie, dann kam ja auch Lords of Shadow und so weiter. Dann dauert es ja auch eine ganze Weile, bis dann überhaupt dieses Genre mehr oder weniger wiederbelebt wurde, dann durch diesen Hype mit Bloodstained dann auch, ne?
Ja, Bloodstained hat dazu beigetragen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das mit Metroid in dem Zeitraum dann dazwischen war.
Das weiß ich auch nicht.
Mhm. Es gab im Castlevania-Bereich nur noch, also nach Order of Ecclesia, nur noch The Adventure Rebirth.
Richtig. Mhm.
Das haben sie noch veröffentlicht gehabt. Da war Koji Igarashi auch noch beteiligt.
Mhm.
Und dann, wie du richtigerweise gesagt hast, kam auch schon Castlevania Lords of Shadow. Dazwischen war ja nur ein Jahr. Also die sind ja in dem Zeitraum, also ab 2005 ist ja jährlich mindestens ein Castlevania erschienen bis 2010.
Genau.
Dann kam ganz erst genau. Die Pause zu nach Lords of Shadow. Und Lords of Shadow ist ja eh nochmal so ein Sonderfall dann gewesen.
Genau, ganz
das
genau.
Das nutzt zwar Elemente von Metroidvania im kleinen Rahmen, ist aber kein Metroidvania.
Ganz genau.
Und man muss ja leider sagen, dass nach 2014, dem zweiten Lords of Shadow, dazwischen kam noch der Mirror of Fate für 3DS, war es ja auch vorbei mit der Reihe.
Genau, weil das auch gefloppt ist, mehr oder weniger, Lords of Shadow 2, ne?
Genau,
ich weiß nicht, besonders gefloppt,
der zweite Teil. Der erste war ja sogar erfolgreich, der zweite Teil war, sag mal, der erste ist bei Kritikern noch gut angekommen, der zweite nicht mehr so gut, sogar eher schlecht oft. Und ich meine, dass der sich auch nicht mehr so gut verkauft hat, wie sie es erhofft hatten. Bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Man muss ja sagen, dass hier Mercury Stream hinter den Spielen stand, die ja dann die Metroid-Spiele wieder erfolgreich zurückgeholt haben. Erst mit Metroid Samus Returns 2017, noch vor Bloodstained. Und dann halt mit Metroid Red 2021.
Ja.
Genau. Allerdings sind tatsächlich beide Metroid-Spiele mehr Metroid als Lords of Shadow Castlevania tatsächlich.
Ja, das stimmt, Ja. Man muss ja sagen, dass das Metroidvania-Genre, wie der Name schon sagt, basiert ja eher auf Metroid und Castlevania. Und bei Castlevania muss man halt sagen, erst ab Symphony of the Night, weil die Spiele davor waren noch nicht direkt Metroidvanias. Die waren ja zum Teil wirklich einfach klassische Action-Plattformer.
Genau. Und das ist, genau, ganz genau.
Das
und
war zum Beispiel auch Haunted Castle, was ja hier in der Collection auch dabei ist.
Ja.
Das war ja auch ein klassischer Action-Plattformer, war ja auch eins der allerersten, das ist 88 damals für Automaten erschienen. Und hat die...
Für Automaten klingt so, als sei das unabhängig von der Hardware, aber in Wirklichkeit sind ja diese Automaten damals quasi mit den Spielen drin gebaut worden.
Ja, genau.
Genau. Das ist schon sehr geil.
Das ist als Automatenspiel erschienen für Spielhallen, also für Arcade-Hallen. Es hat schon mal eine Neuauflage damals gegeben, in irgendeiner Weise für die PlayStation 2. Ich meine, dass es sogar als Part irgendeiner Collection, die sich vor allem auf Arcade-Sachen fokussiert hatte. Aber nur in Japan, muss man dazu sagen. Es war nur in Japan, das Ding. Da war das dann schon nochmal drin. Aber ansonsten ist dieses Spiel nicht nochmal neu veröffentlicht worden.
Vielleicht war es auch gar nicht so gut, aber darüber reden wir nicht.
Ja, es war nicht so gut. Das ist ja sogar das Problem von Haunted
Castle. Das ist das Problem.
Das ist sogar ziemlich schlecht.
Genau.
Also es orientiert sich sehr an den originalen Castlevania-Titeln und da bewegen sich die Protagonisten Simon Belmont meistens, wenn ich mich nicht täusche, super langsam und ja, da kommen sehr schnelle Gegner auf ihn zu und er ist einfach immens träge und kann denen nicht wirklich ausweichen.
Das ist aber tatsächlich, fühlt sich
einfach doof an.
Ja, ja, und das ist auch tatsächlich bei Haunted Castle noch viel schlimmer. Und ich finde auch in dem Original-Sprite sieht er auch immer aus, als hätte er sich gerade in die Hose gemacht, wenn er läuft.
Ja, also, ja, auf jeden Fall.
Ja, man muss
immer so leicht sagen, in den
Knien.
Man muss hier wirklich sagen, also Haunted Castle, also im Vergleich gerade zum ersten Castlevania, das ja 2 Jahre vorher schon erschienen ist, da finde ich jetzt erste Castlevania heute noch wesentlich angenehmer
definitiv
zu spielen als
Haunted
Castle. Das ist deutlich besser
auf jeden Fall.
Spiel. Haunted Castle war schon von sich aus. Ob das an der technischen Limitierung des Arcade-Automaten lag, kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich waren Arcade-Automaten gerade zu den 80er Jahren deutlich stärker als die Konsolen. Ich denke, sie haben hier einfach ein schnelles Spiel für die Automaten haben wollen, nachdem Castlevania diesen Erfolg hatte. Mhm. Und es ist halt einfach kein gutes Spiel gewesen, muss man dazu sagen.
Nee.
Ich habe dazu sogar eine Wertung gefunden gehabt von einem Magazin damals.
Oh, interessant.
Das ist das MyCom, glaube ich, hieß das. Die haben dem ganzen Ding, ich glaube, aus einer Wertung von 6 Sternen 1,5 gegeben.
Wow.
Okay.
Mhm.
Ja. Ja, das ich meine, ist, hart an dem Spiel ist natürlich, dass du das auch einfach nur auf dem Automaten spielen konntest. Das heißt, du musstest für alles irgendwie Geld einschmeißen. Und deswegen sind ja auch Automatenspiele grundsätzlich schwer gewesen. Ich meine, die frühen NES-Spiele, die sind ja auch alle deswegen schwer, weil die insgesamt so kurz sind und du dann halt auch lernen musstest, damit umzugehen, damit du überhaupt ein bisschen was an Spielzeit rausholen kannst. Das ganze Spiel hier, wenn du das durchspielst, bist du vielleicht 1,5 Stunden beschäftigt. So.
Da weniger, glaube ich. Ich glaube, 40 Minuten oder sowas. Ne?
Ich glaube auch.
Also, und schon, ja.
Ich denke, das ist auch der Grund, weil sie haben ja das ganze Ding auch geremaked für die Domino's Collection jetzt.
Mhm.
Und es ist, man muss dazu sagen, es ist eigentlich, ja, man spricht da gerne von Reimagining. Also, sie haben nicht ein 1:1 Remake davon entwickelt. Sie haben die Level angepasst, sie haben die Level erweitert zum Teil. Sie haben Stellen, die einfach nicht funktionieren, rausgenommen oder verbessert. Und man muss, also es ist tatsächlich so, dass Haunted Castle Revisited deutlich besser ist als das Original.
Auf jeden Fall, definitiv.
Es ist halt spielbar, also.
Ja. Spielbar, genau, das ist es. Es ist spielbar und ich finde auch, das ist denen auch gut gelungen, diesen Artstyle finde ich irgendwie cool, den die da gewählt haben.
Also, ja, finde ich auch. Also
gefällt mir gut, also gefällt mir echt gut.
Es sieht halt aus wie die originalen Castlevanias, aber es spielt sich ganz anders, das finde ich ziemlich gut.
Ja. Also es ist also da muss man wirklich M2, die ja die ganze Collection umgesetzt haben und sich hier hingesetzt haben, die hätten sich's einfach machen können. Die hätten das Spiel wirklich einfach nur eine moderne Grafik packen können und fertig. Haben sie aber nicht. Sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, dieses Spiel neu zu interpretieren und nachzubauen in einer neuen Grafik mit deutlichen Verbesserungen. Und das ist ja richtig riesiger Aufwand, wenn du bedenkst, dass das Spiel nicht einzeln veröffentlicht wird, was natürlich auch an der Spielzeit liegt. Du spielst das Ding halt einfach schnell durch.
Mhm. Ja. Schwierigkeitsgrade beispielsweise gibt's in diesem Spiel. Das ist ziemlich cool.
Ja.
Und als das einfach nur als Bonus jetzt mal so gesagt dazu zu legen, ist schon krass.
Finde ich richtig gut. Also das ist ganz, ganz, ganz toll. Also da mal wirklich was, ne, quasi ein neues Spiel noch dazu zu legen, ist echt, finde ich super.
Ja, man muss dazu sagen, es ist halt durch die kurze Spielzeit wirklich nicht sonderlich viel und deswegen ist es sinnvoll, das nur als Bonus dazu zu legen.
Genau.
Aber sie hätten halt auch theoretisch sagen können, wir veröffentlichen das für 5 € einzeln in den digitalen Stores und fertig.
Ja.
Richtig. Und
das verstehe ich übrigens. Die Preispolitik grundsätzlich von diesen Spielen verstehe ich nicht. Ich habe damals super gerne für das Spiel 40 € bezahlt.
Ja.
Für das Dawn of Sorrow. Mhm. Und diese Collection kostet 25 und sämtliche RezensentenInnen regen sich darüber auf, dass das so teuer ist. Und ich denke mir so, was, das sind fantastische Spiele und die haben sogar noch ein extra Spiel dafür geschafft. Warum gibt, ne, ich meine, irgendein PS5-Titel kostet 70 €. Warum ist es zu viel, 25 für diese Collection zu bezahlen?
Ich glaube, der Punkt hierbei ist, dass die Preissteigerung im Vergleich zu den anderen beiden Collections, weil die Anniversary und die Advanced Collection haben jeweils nur 20 gekostet. Und das habe ich mich auch schon gelesen, die Beschwerde, warum muss diese Collection jetzt teurer sein als die ersten beiden? Weil
hat ja das neue Spiel dabei ist.
Ja, aber sie hat ja weniger drinnen, weil es sind ja in den anderen hast du ja durch die Grundspiele mehr Spiele oft drin schon gehabt.
Naja, du hast ja immer die verschiedenen Varianten wegen der Sprachen hier. Also du kannst ja das Spiel theoretisch in drei verschiedenen Sprachen spielen jeweils.
Kannst du ja in den alten Collections auch. Und ja. Man muss hier wirklich den Fakt sehen. Die erste Collection, das waren NES, SNES, Game Boy und ich glaube ein Mega Drive Spiel. Das ist halt einfach, da kannst du viel von reinpacken und das günstig verkaufen. Du kriegst das Zeug eh nicht teuer verkauft. Anders.
Ja.
Die zweite Collection hatte 3 GBA-Spiele plus, ich glaube, Vampire's Kiss war noch dabei. Wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja.
Was ja vom Umfang her identisch ist, aber das waren halt GBA-Spiele. Ich denke, diese Collection hier hat einmal, dass du ein komplett neues Spiel drinstecken hast, begründet schon, finde ich, alleine den höheren Preis im Vergleich zu den anderen Collections. Aber hier musste auch deutlich mehr angepasst werden, damit dieses Spiel funktioniert auf dem anderen System, weil du ja auf dem Originalsystem die 2 Bildschirme hattest. Und das musstest du ja erst mal programmieren und so. Deswegen, also ich finde diese 25€ Preis für die Collection vollkommen gerechtfertigt. Und nicht zu teuer. Ich finde, das ist ein guter Preis dafür. Klar kann man immer, das ist immer eine persönliche Entscheidung, wenn man sagt, okay, ist es einem das persönlich wert? Das ist eine andere Sache, wenn man selbst für sich sagt, ich würde das zwar gerne spielen, aber 25€ ist mir dafür zu teuer. Das ist okay, kann man so sehen, ja. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das ein überteuertes Spiel wäre oder sowas. Du kriegst 3 vollwertige Castlevanias plus ein altes, nicht sonderlich gutes Arcade-Spiel plus noch das Remake von diesem nicht so guten, das gute Remake von dem nicht so guten Arcade-Spiel.
Genau.
Ja.
Ein gutes Remake eines nicht so guten Arcade-Spiels.
Genau.
Ja, plus, und da kommen wir jetzt zu den ganzen Features der Domino's Collection, plus alles, was da sonst noch drin ist. Da gibt's nämlich diverse Artworks für jedes Spiel irgendwas. Da gibt's Achievements für jedes Spiel, was ich ja immer super geil finde. Gerade wenn sowas nachträglich irgendwie für alte Spiele gemacht wird. Also, es fängt ganz einfach an, du kriegst ein Achievement dafür, das Spiel zu starten jeweils. Das finde ich schon mal sehr gut. Und du kannst halt verschiedene andere Sachen freischalten, ne? Diese Artworks. Und du kannst auch noch deine Switch kannst du als Musikplayer benutzen, weil wenn nämlich von allen Titeln da die Soundtracks komplett drin sind. Und ich erinnere mich, ich habe damals meinen DS in die Küche gelegt und habe den Soundtrack laufen lassen, zwischendurch immer den Ort gewechselt, weil ich die Musik so mega geil fand. Meine Schwiegermutter fand das doof und hat gefragt, was das für Dudel soll, aber ich fand das gut.
Ja? Und du kannst hier sogar eine eigene Playlist erstellen aus den Soundtracks von allen Spielen.
Oh, geil, das wusste ich nicht.
Mhm, cool. Okay, das wusste ich auch nicht. Cool.
Du kannst, ich glaube, kannst die als Favoriten markieren und die landen dann in der Playlist. Irgendwie so war das. Habe ich in irgendeiner anderen Collection jetzt kürzlich auch noch gesehen gehabt, das ist da auch drin, weil ich weiß noch nicht mehr in welcher. Aber das finde ich halt sehr toll, dass du wirklich eine Playlist erstellen kannst und dann die im Grunde gar nicht mal nur einen Soundtrack, sondern deine Lieblingslieder aus allen Spielen einfach hörst.
Ja. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich gut.
Ja, das ist ein tolles Feature. Also da muss man aber sagen, das ist typisch M2. M2 ist, kenne ich nur für solche Collections eigentlich. Und die sind super in der Sache. Also was die schon, da sind sie richtig, richtig stark beim Umsetzen von genau solchen Collections und Ports von Spielen eigentlich.
Mhm.
Weil die hatten ja logischerweise alle Castlevania Collections jetzt hatten sie umgesetzt. Ich glaube, die Collection of Mana war auch von denen, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Kann sein, ja.
Ja, sie hatten das Legend of Mana Remastered Ding da umgesetzt. Ich meine auch, die erste Metal Gear Solid Master Collection war von ihnen.
Ja. Kann gut sein, ja.
Ja, sie sind auch für die ganzen Sega Ages Dinger da zuständig, die da.
Richtig, ist. Genau. Also es gibt so genauso wie Night Dive Studios, solche, die sich halt richtig auf gute Remakes oder Remaster oder Collections und so spezialisiert haben, ne?
Ganz genau. Da gehört M2 halt mit zur Spitze neben Night Dive und gerade vergessen, wie das dritte Studio hieß, das ich da besonders kenne. Die hatten die Turtles Collection umgesetzt. Cowabunga Collection.
Ah, okay, weil das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Das waren Digital Eclipse.
Ach ja, richtig. Stimmt.
Aber muss ich wirklich sagen, also in der Hinsicht kann man die Collection wieder nur loben, was da an Bonusinhalten drinnen steckt.
Ich bin ja grundsätzlich großer Freund von so Collections, weil da einfach so viele klasse Titel drin sind. Und selbst wenn du eins nicht magst oder zwei, dann ist da trotzdem immer noch mehr drin, was du gut findest.
Ja, ganz genau.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen, also, und ich denke, jeder Castlevania-Fan wird mit der Collection sowieso absolut zufrieden sein. Mindestens eins der Spiele wird man mögen. Und schon jedes einzelne der DS-Spiele rechtfertigt den Preis von 25 Euro, meiner Meinung nach.
Ja.
Und zur Not wartet man auf ein Angebot. Bisher war jede der Collection irgendwann im Angebot. Gerade die Anniversary hat man jetzt nach einiger Zeit dann für, ich glaube, sogar 5 Euro bekommen und die kostet aber 20. Also wird's mich nicht wundern, wenn die Dominus Collection dann auch irgendwann mal 15 oder sogar nur 10 kostet.
Richtig.
Dauert natürlich eine Weile, bis die mal dann in so heftigen Angeboten ist, aber man kriegt sie definitiv irgendwann im Angebot auch günstiger.
Ja.
Gut. Gibt es noch was zur Dominus Collection jetzt zu sagen?
Ich glaube nicht.
Nee, also auf jeden Fall für Fans, auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung. Und Leute, die jetzt Castlevania mal ausprobieren können wollen, das sind halt auch so mit die modernsten Spiele halt aus der Reihe.
Genau, ne?
Deshalb, gut. Ja.
Würde ich auch sagen, also wenn ihr keine Ahnung von Castlevania habt und das gerne mal erleben wollt, dann kauft euch genau diese Collection, nicht eine der älteren.
Außer jetzt die natürlich, die mit Symphony of the Night, nur leider gibt's ja nicht für die Switch.
Genau, und da wäre ich jetzt als nächstes drauf eingegangen.
Mhm.
Es sind noch nicht alle Spiele in diesem Sinne in Collections enthalten, weil das war Symphony of the Night und ich glaube Bloodlines oder Rondo of Blood war dabei.
Rondo of Blood,
genau. Das gibt's ja bisher, meine ich, sogar nur für PlayStation-Konsolen, das Ding. Das war ja die älteste Collection. Aber wir haben noch ein paar Spiele, die nicht erschienen sind.
Mhm.
Die als Neuauflage. Glaubt ihr, dass Konami hier noch mal weitergeht in die andere Ära? Weil wir haben halt dann eher die Spiele wie 64, Legacy of Darkness und sowas, die ja ein bisschen zweifelhaften Ruf haben.
Also ich würde es mir wünschen, weil ich finde auch, die haben ihre positiven Seiten. Ich meine, gerade bei Castlevania 64, da kann man noch einiges rausholen. Ich finde das eigentlich vom Grunde her ein ganz cooles Spiel, muss ich sagen. Fand ich eigentlich immer. Nur halt von der Steuerung her und so ein paar Sprungpassagen waren halt recht affig. So, ne? Aber allgemein finde ich, also das hat, also gerade auch Castlevania 64 hat einige echte Höhepunkte, wie dieses Geisterhaus und so weiter oder ne, solche Sachen. Deshalb fände ich das schon cool, so dass da nochmal eine Umsetzung, da müsste halt noch ein bisschen angepasst werden. Und auch die beiden Spiele für die PS2, das Layment of Innocence, das ist, finde ich, immer so ein bisschen, da hat halt der IGA versucht, dieses Metroidvania so in die dritte Dimension zu holen. Das hat so halb geklappt. Die Level sind halt relativ dröge meistens. Da finde ich dann das Curse of Darkness eigentlich genauso. Das finde ich aber trotzdem irgendwie noch besser, weil das sich besser spielt, meiner Meinung nach, und auch irgendwie von den Umgebungen her noch ein bisschen interessanter ist. Also ist halt so die Frage, aber vielleicht müsste da was angepasst werden. Ich weiß, es sind halt jetzt tatsächlich die Spiele, die jetzt eher noch so den schlechtesten Ruf haben, weil es die 3D-Teile halt sind. Ne?
Genau. Ich sag mal so, wenn M2 einfach nichts Besseres zu tun hat, Konami lässt das Geld sicher da nicht auf dem Tisch liegen. Die werden das schon machen. Und wenn die da Anpassungen dran machen, was sie ja offensichtlich können, das haben sie ja hier bewiesen, warum nicht? Also
denke ich auch, genau.
Ja. Ganz
genau.
Ich könnte mir da sehr gut vorstellen, eine Collection zum Beispiel mit beiden N64-Teilen, die dann allerdings im Original wie in einer verbesserten Version.
Richtig.
Nicht zwingend ein Remake, aber nur eine verbesserte Version. Es muss nicht direkt ein aufwendiges Remake werden.
Genau, wie ich jetzt schon sagte, es reicht da wirklich teilweise zu oder auch zwischendurch mal speichern zu können. Ich weiß zum Beispiel bei Castlevania 64, da gibt's nachher zum Beispiel so ein Turm mit der Carrie, wo man über Kristalle springen muss. Das ist unglaublich schwer mit diesem N64-Controller und das Level dauert so lange und wenn man einmal abstürzt, muss man wieder alles komplett von neu anfangen und da solche Speicherpunkte zum Beispiel zwischendurch oder irgendwie sowas, bessere Steuerung, das wird dem schon viel helfen.
Ja, ich denke nämlich auch, und dem könnte man, um einen Bonus zu haben, dann noch sowas wie zum Beispiel das VR Remake von The Adventure beilegen oder so. Und eine zweite Collection könnte sich dann den PS2-Spielen annehmen und dort noch Symphony of the Night draufpacken.
Zum Beispiel, ja.
Und dann hätte man wirklich alle Spiele in diesen Collections mal gesammelt.
Aber wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass da nichts mehr von für Switch erscheinen wird.
Nein, ich denke auch, das wird dann eher Switch 2 werden.
Genau.
Außer sie veröffentlichen parallel für beide Systeme. Das kann man jetzt auch nicht 100% ausschließen.
Mhm.
Weil lauffähig sollten sie auf beiden Systemen sein, die Spiele. Gerade die 64er-Spiele. Bei was ich mir ziemlich sicher bin, was wir, wenn wir es denn nochmal bekommen, eher auf einer Switch 2 sehen werden, sind die Lords of Shadow Spiele, weil da könnte ich mir auch eine Collection vorstellen, dass sie irgendwann die Lords of Shadow Collection veröffentlichen mit allen drei Teilen.
Aber gab's die nicht schon mal für die PS4 oder so?
Nein, soweit ich weiß nicht. Es gibt die, es ist ja auch das Problem bei PlayStation Plus, dass dieses Spiel nur gestreamt werden kann im Abo, weil es keine PS4-Version gibt. Es gibt eine PS3 und Xbox 360-Version und es gibt dann noch die Steam-Version davon, die 2013 nachträglich kam, die du heute noch problemlos spielen kannst auch. Aber ansonsten ist es relativ schwer, also abseits von Steam ist es schwer, diese Spiele zu spielen. Dort gibt's sie aber alle, muss man dazu sagen. Mhm. Also, und sie hatten noch das Mirror of Fate, den 3DS-Teil, den hatten sie 2013 auch nochmal in der HD-Version für Xbox 360 und PS3 veröffentlicht und 2014 für den PC. Aber ansonsten gibt es die halt nicht mehr. Außer für, wie gesagt, PS3, Xbox 360 und PC halt.
Ja.
Ja. Also da wäre eine Collection schon durchaus sinnvoll mit den drei Spielen dann nochmal zusammen, einfach um sie auch auf modernen Systemen zu haben. Ja. Also es wäre noch genug Castlevania dafür weitere Collections. Ich hoffe, Konami nimmt sich dem auch an. Egal. Ja,
da mal ein neuer Teil.
Das ist natürlich sowieso. Also ein neuer Teil wäre der Hammer.
Mhm. Ja.
Ja. Können Sie ja wieder
mehr. Von Grezzo, bitte.
Was?
Von Grezzo, bitte.
Ja.
Oder halt von Konami selbst.
Die ja, oder Konami selbst. Oder sie holen sich jetzt Mercury Steam wieder rein, die ja mit
Metroid
die mit Metroid Dread bewiesen haben, dass sie ein gutes 2D-Metroidvania hinbekommen würden.
Mhm.
Du musst ja auch immer bedenken, das Lords of Shadow war auch von Konami gewollt, dass es ins 3D geht. Konami wollte dabei damals diesen Hype um die ganze God of War-Sache mitnehmen. Und wer auch maßgeblich an diesem Spiel beteiligt war, war eben Hideo Kojima. Das darf man dabei auch nicht vergessen.
Ja, aber die Frage ist immer, wie viel er beteiligt war. Die Sache ist natürlich, das war auch so die Zeit, wo viele japanische Studios da dieses Outsourcing gemacht haben, weil, wir müssen uns dem westlichen Markt angleichen. Keine Ahnung, das war ja ganz furchtbare Zeit eigentlich.
Ja.
Da bin ich auch froh, dass sie mittlerweile wieder drin sind, so wieder richtig in ihrem Rhythmus, so in diesem Trott wieder so drin sind. Und deshalb soll das Konami selber machen.
Mal. Ja, aber wenn sie es halt, die Ressourcen dafür nicht haben, was gut möglich ist bei ihnen, muss man halt leider sagen, heutzutage, sie sind nicht mehr das, was sie früher mal waren.
Noch viele weg, ne? Fast alle weg, die damals dabei waren.
Also man muss sagen, theoretisch, Mercury Stream, würde ich das zutrauen, das Spiel, wenn sie ein klassisches 2D-Spiel entwickeln dürfen. Weil Lords of Shadow Mirror of Fate war definitiv der beste Teil der Lords of Shadow-Teile.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, das ist und das ist halt, ich denke, wenn sie da die Chance bekommen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das hinbekommen. Wäre nur eins der möglichen Studios. Es gibt genug andere Studios natürlich, die das auch machen könnten. Sowohl im Westen als auch in Japan. Also du würdest auch locker ein japanisches Studio finden, das das für Konami entwickelt, denke ich.
Mhm.
Genug Beispiele hatten wir in den letzten Jahren, was das Metroidvania-Genre angeht.
Das stimmt.
Das muss ja auch nicht zwingend ein Studio sein, das mit Metroidvania-Erfahrung hat.
Oder das machen hier die Game Kitchen von Blasphemous. Könnten es auch machen.
Oh ja, die wären auch ein sehr gutes Studio dafür.
Ja.
Also man merkt schon, genug Möglichkeiten wären da, um einen Castlevania zu entwickeln.
Jo.
Wünschenswert wäre es. Ich meine, vielleicht ist ja auch mit dem Erfolg von Silent Hill 2 jetzt ein bisschen Konami wieder angehalten, da auch in die anderen Marken mehr zu nutzen.
Definitiv, ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Also, und uns ist es ja noch das Metal Gear Solid 3.
Genau, das Remake kommt ja auch noch, genau. Mal abwarten.
Ja.
Aber gut, ich würde sagen, damit schließen wir das Thema für heute und gehen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie über. Letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe ja gerade gesagt, ich mag so Collections sehr gerne. Ich habe mir eine besorgt und habe da angefangen zu spielen, nämlich Tomb Raider Remastered. Und weckt das nostalgische Gefühle. Ich meine, es sieht genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Und dann kann man mit dem Plus-Button umschalten. Dann sieht es so aus, wie es tatsächlich ausgesehen hat früher.
Mhm.
Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Das ist ja wirklich schön an diesen Collections. Ich habe das auf der Switch gespielt auch. Das ist quasi genauso aussieht, wie man es in Erinnerung hat, aber in Wirklichkeit viel, viel, viel besser.
Ja.
Und es spielt sich immer noch gut. Also es gibt inzwischen auch zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen, nämlich einmal mit der klassischen Tanksteuerung, Panzersteuerung, wie auch immer man sie nennt, und das andere eben die moderne Steuerung, wo Lara sich dann in die Richtung bewegt, die man dann mit dem Stick drückt. Und das funktioniert super. Also beide Versionen spielen sich gut. Ich mochte das Original auch. Ich werde mir das auch für Evercade noch besorgen, das ist jetzt auch noch erschienen. Allerdings ohne neue Grafik, sondern nur die alten tatsächlich. Und das funktioniert hier auch super.
Ja, also Menü ich habe
beibehalten worden, die ganze Spiel, super Ding.
Ja, also gut, dass es anspricht, die Collection war nämlich gestern in der Post, habe ich mir auch tatsächlich geholt, auch für die Switch. Aha, weil ich habe auch sehr viele nostalgische Erinnerungen an Tomb Raider, an die 1 bis 3 hauptsächlich auch sogar.
Spannend hier, diese Remastered Edition, die hat alle Bonus-Level und Bonus-Inhalte, die es irgendwann gab, in den Gold-Versionen. Mhm. Das ist auf der Evercade-Version nicht. Da sind tatsächlich nur die Basisspiele jeweils dran. Das ist ein bisschen
die habe ich aber tatsächlich nie gespielt, diese Zusatzmission.
Ich auch nicht, aber haben ist besser als...
Ja, auf jeden Fall gut, dass die dabei sind, definitiv. Ja. Und da ist ich ja jetzt die auch
Collection,
die... Ja? Nee, ich wollte nur sagen, ist jetzt auch gerade die zweite Collection angekündigt, damit 4
genau,
und 6.
Ja. Genau, ja. Die kommt am 14. Februar nächstes Jahr, 2025. Mhm. Ich habe die Collection auch gespielt, die erste, auf der PlayStation 5 tatsächlich.
Ja. Mhm. Ah, sehr. Mhm.
Cool.
Ja, ich habe halt die Teile auch damals gespielt, das ist Nostalgie.
Ja, ja, total
Nostalgie. Ja, ja.
Oh Gott, wie oft ich in diesem griechischen Level dass da so unendlich tief runterging. Mhm. Ne? Diese Prüfung da, oh Gott. Ja, das war schon, das war Wahnsinn damals. Meine Güte, ja.
Ja, und Venedig und Bootfahren und so.
Ja, Venedig, ja. Die war auch cool,
ja, in 2. Ja, ja. Ich habe noch was gespielt. Ich habe nämlich eine neue Hardware, ein Super Pocket in der Atari Limited Collection Edition. Und da habe ich drauf gespielt Asteroids.
Ui.
Da sind zwei Versionen von drauf, nämlich die 2600er Version und die 7800er. Und die machen beide irre Spaß. Also sind noch ein paar andere Spiele. Ich habe das jetzt gerade erst gestern bekommen und werde da auf jeden Fall noch weiter Zeit investieren. Die Super Pockets sind toll. Da kannst du einfach jedes Evercade-Spiel reinstecken und zusätzlich sind da eben noch ein paar Spiele drauf. Das heißt, du brauchst kein zusätzliches Spiel, um die zu haben. Kosten irgendwie 60 Euro das Stück oder so. Ja, Atari 2600, 700, 5400, gibt's alles drauf auf dieser Atari Collection. Kann ich empfehlen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, der Atari 2600 war auch meine erste Konsole, aber da war ich habe schon mal öfters mal so versucht, so ein paar Videos angeguckt und so, das finde ich schon schwierig, da wieder zurückzukommen. Aber vielleicht muss man es einfach mal probieren.
Ja. Was hast du denn gespielt, Markus?
Ja, ich habe auch einiges gespielt. Ich habe Metaphor Re Fantasio habe ich gespielt.
Gesundheit, was für ein Ding?
Das ist das neue Rollenspiel von Atlus, ne? Also jetzt quasi der Persona. Ist jetzt, also wenn man jetzt simpel sagen würde, ist es Persona im Fantasy-Universum. Ne? Also was ganz Neues ist jetzt gar nicht Shin Megami Tensei oder so. Sie haben sich was ganz Neues ausgedacht und so. Ja, also das lässt sich sehr gut an. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 8 Stunden so. Bin jetzt so gerade so in diesen üblichen Kalendertrott kommen von dem Spiel. Und ja, also es lässt sich gut an. Also ich finde die Story sehr interessant. Also ich bin echt gespannt, in welche Richtung die geht und so. Und auch das finde ich auch cool, mal neue Monster zu sehen, die jetzt nicht die Shadows oder Dämonen aus Persona oder Shin Megami Tensei sind, sondern was ganz Neues. Und auch so gefällt mir echt alles super. Also bis jetzt. Also ich bin echt mal gespannt. Und auch hier, einige Endgegner sind ja auch hier von Hieronymus Bosch inspiriert, also von den Bildern von Hieronymus Bosch. Sehr bizarre Endgegner, also alles ziemlich cool. Also ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also ja.
Ja, ich will mir auch unbedingt noch holen, aber ja.
Ja, es ist im Moment viel. Es ist auch viel rausgekommen so in letzter Zeit, finde ich. Es ist also echt so dieses.
Oktober dieses Jahr ist hart. Dazu kommt dieses Spiel, Metaphor ist momentan bei einem gewissen großen Online-Händler mit dem A vorne vergriffen.
Oh.
Auf der PS5.
Tatsächlich.
Oh, die PS5-Version ist vergriffen, tatsächlich.
Ja, ich habe ja tatsächlich die Collector's Edition mir geholt. Die war auch irgendwie in einem ganz kurzen Zeitraum mal bei diesem Online-Händler mit dem A. War kurz
und bei anderen, also ich habe die bei einigen Online-Händlern gesehen, natürlich.
Ja, aber da war sie immer irgendwie nicht verfügbar und da hatte ich dann zugeschlagen. Das hat dann funktioniert tatsächlich. Ja, aber genau. Und ansonsten habe ich, wir haben eben kurz drüber gesprochen, Silent Hill 2 Remake habe ich angefangen. Ja, ist das Oktober, muss natürlich ein Horrorspiel ran. Was könnte besser geben als Silent Hill 2? Und das Original ist ja eines meiner absoluten Lieblingsspiele, so, also in meiner Top 5, so, ist also eines meiner absoluten Favoriten. Und da war ich ja auch am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, ob das klappt und so, aber es ist super gelungen. Also haben sie toll hingekriegt. Ich bin begeistert. Also auch als Fan des Originals, super.
Ich habe es bisher nur runtergeladen, aber noch nicht angefangen.
Also es ist auch, ne, sie haben auch einige Stellen ein bisschen verändert, so dass es auch für Leute, die es kennen, vielleicht ein bisschen anders, aber gut verändert. Jetzt nicht blöd, aber gefällt mir echt gut. Also ich bin begeistert bis jetzt.
Ich bin mal gespannt drauf.
Und das Wichtigste ist auch immer so bei Silent Hill, gerade bei Silent Hill 2, so dieser Vibe, so diese ganze Atmosphäre, und das haben die 1:1 super, absolut fantastisch hinbekommen. Ich bin da echt, also toll. Echt gutes Lob dafür. Und dann habe ich natürlich Black Myth Wukong weitergespielt. Also da bin ich immer noch dran. Das Spiel ist unglaublich lang. Ich bin immer noch im dritten Kapitel von 6. Und das dritte Kapitel ist, glaube ich, so lang wie Devil May Cry 5 zum Beispiel. Das ist unglaublich lang.
Okay, ich habe voll gehört, dass man das Spiel in 40 Stunden durchspielen kann eigentlich.
Ja.
Nur wenn man alles haben will, braucht man also genau. Alles. Dann braucht man dafür genau. Etwas länger.
Genau, also gerade das ich glaube, das dritte Kapitel ist tatsächlich das längste, weil da auch viele Verzweigungen und so gibt. Und ja, ich finde es immer noch super. Also sehr abwechslungsreich. Und ich finde auch immer cool, die haben auch so richtig, diese Gegner sind so toll designt und so, und dann wieder neuer, und dann sieht man, und hinter jeder Ecke ist ein neuer Gegner und so. Das ist einfach cool. Also es ist super. Also ein schönes Spiel.
Ich hab mir jetzt ein Let's Play dazu mal angeschaut, also angefangen, so die ersten Sachen. Gefällt mir gut. Es wirkt jetzt auch nicht so, dass es ein zu heftiges Souls-like ist.
Es ist tatsächlich, ich würde auch tatsächlich nicht sagen, dass es ein Souls-like ist.
Nein, es wird von Souls-Light meistens gesprochen.
Light, das ist gut. Also weil so die meisten Endgegner habe ich dann schon so nach so ein, zwei Versuchen so platt gekriegt. Da sind dann halt ein paar dabei, die sind vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber es ist alles absolut machbar, und es ist eher so schnelle Action, so quasi so, ja, Devil May Cry oder Bayonetta oder so halt in dem. Da würde ich es eher einordnen als bei einem. Es hat Souls-Elemente, definitiv, die sind dabei, aber auch welche zu. Du verlierst zum Beispiel nichts, wenn du stirbst.
Ja, genau, ja? Das habe ich gesehen. Deswegen, also ich bin bei dem Spiel noch sehr stark am Überlegen, ob ich es mir nicht dann doch irgendwann mal holen soll, wenn ich es mal im Angebot irgendwo bekomme, weil es reizt mich gerade vom Setting her unglaublich.
Ja, also es ist super, super gut. Also. Auch ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, die Reisen nach Westen zu lesen. Ich habe mir das Buch geholt, und weil das setzt schon ein bisschen Vorwissen dann auch voraus und so. Aber die Reisen nach Westen fand ich sowieso immer interessant. Deshalb war das ein guter Anlass jetzt. Ja. Ne? Genau. Ja, und Alex, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe diese Woche vorwiegend gar nicht so viel gespielt, weil ich weniger zu gekommen bin. Ich habe Beyond Shadowgate gespielt.
Das ist ja auch sehr cool, muss ich sagen. Also, ja.
Ja, Shadowgate ist ja ein sehr altes Spiel gewesen.
Richtig.
Vom NES, beziehungsweise erste Version war Macintosh sogar noch.
Wollte ich gerade sagen, Apple, ne?
Ja, genau, ganz genau. Aber die NES-Version ist die bekanntere Version des Spiels. Es ist ein First-Person-Fantasy-Point-and-Click-Adventure. Und es wurde, die Reihe hat etliche Nachfolger auch bekommen und Remakes spendiert und so weiter. Es gab auch schon mal ein Beyond Shadowgate, das auf den Konzepten der beiden Schöpfer basiert hat, für, ich meine, PC Engine war's. Das im Endeffekt Nachfolger des Originals ist, also des NES-Teils, aber halt nicht 100%. Und jetzt hat das Studio Joy oder so heißt das, das vor ein paar Jahren gegründet wurde schon, die haben auch schon andere Shadowgate-Sachen veröffentlicht, zum Beispiel ein Remake des ersten Teils. Und da sind eben die beiden Schöpfer der Reihe beteiligt an diesem Studio. Die haben es gegründet. Und die haben über Kickstarter jetzt dieses Spiel finanziert, um ihre Version, also die eigentliche Version des Nachfolgers des NES-Spiels umzusetzen.
Das ist schon sehr cool, ne? Ja. Aber es gab doch auch ein N64 Shadowgate, das war eher so ein Dungeon Crawler, oder?
Nein, das war eigentlich auch, also ich habe es gespielt, das Shadowgate 64. Das war auch ein Adventure. Du hast
das. Ach, das hieß. Okay.
Shadowgate 64, irgendein Untertitel hatte das, glaube ich. Ich habe das sogar noch unten bei mir liegen in meiner Sammlung gespielt. Ja. Ich habe das unglaublich gerne damals gespielt auf dem N64, obwohl es nicht so gute Wertung bekommen hat. Aber es ist eher ein Adventure. So habe ich es zumindest in Erinnerung auch.
Ah, okay, nee, weil so grafisch hat es mich da eher so an Kingsfield oder so.
Ja, es würde auch von der Grafik her passen. Auch die neueren Teile, wenn man mal das Remake vom ersten Teil sieht, würde man jetzt zuerst an ein Dungeon Crawler wahrscheinlich denken, aber eigentlich ist es tatsächlich ein Adventure. Es gibt so gesehen, also auch Beyond Shadowgate jetzt, es gibt zwar sowas in der Art wie Kämpfe, aber die werden eher als Rätsel angeboten. Du musst den richtigen Gegenstand auf den Gegner einsetzen, um voran. Du kannst auch sterben. Es gibt, keine Ahnung, über 180 Tode, glaube ich, in dem Spiel.
Wie im Original auch. Ne?
Ja, und die sind sehr makaber geschrieben. Also es wird viel über Text vermittelt in dem Spiel. Mhm, aber es ist ein wirklich tolles Spiel und sehr klassisch auch von der Optik und allem. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, das Ding.
Mhm.
Kann ich empfehlen. Und dann habe ich noch Drova angefangen, muss ich sagen, weil ich noch nicht so weit gespielt habe. Das ist ein Action-Rollenspiel, also auch Top-Down-Sicht und so weiter. Dass man aber auch ein bisschen mit Gothic vergleichen kann, von der Stimmung und der Tonalität des Spiels her.
Mhm.
Kommt interessanterweise auch aus Deutschland.
Okay.
Also, ja. Bisher gefällt es mir gut. Werde ich die nächsten Podcasts wahrscheinlich nochmal erwähnen, dann, wenn ich ein bisschen mehr
gespielt habe. Okay. Bin mal gespannt.
Sehr gut.
Genau.
Ja.
Ja, damit sind wir aber für heute durch mit dem Podcast. Nächste Woche gibt es dann einen Podcast zu unseren Horrorfavoriten auf der Switch. Da werden Jonas, Markus und ich verschiedene Horrorspiele vorstellen.
Yes!
Das
wird gruselig.
Genau, ja. Das wird gruselig. Und ja, darauf dürft ihr euch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis denn.
Tschüss. Ciao.